Die Werbung verspricht allerhand. Matthias wird uns jetzt mal, ich habe drei Werbeclips zusammengeschnitten, die wird uns der Matthias jetzt mal kurz einspielen.
Auch wenn Sie gründlich Zähne putzen, sind Sie sicher, dass Ihr Atem gut ankommt? Gehen Sie sicher mit Odol, denn die Zahnbürste kommt nur bis hierhin. Erst Odol bekämpft Geruchsbakterien bis tief in den Rachen und gibt sympathische Frische, soweit der Atem reicht.
Odol, die Oldschool-Version meiner Jugend, gell?
Jetzt mal ganz ehrlich, bei der Musik schlafen einem ja die Beine ein.
Keine Ahnung, was da los ist.
Ich glaube, es fehlen einfach ein paar frische Beats.
Tic-Tac. Erfrischend frisch. Mach dich bereit für den 3-in-1-Schutz für die gesamte Familie.
Papa?
Verteidige Ihre Mundgesundheit mit Odol-Med 3. Erfrischt den Atem, bekämpft Plaque und hilft, das Zahnfleisch zu schützen. Stärkt den Zahnschmelz. Odol-Med 3. 3-in-1-Schutz für die gesamte Familie.
Es gibt jede Menge Werbung für Produkte, die angeblich gegen Mundgeruch wirken. Ja, ich meine, man könnte sich jetzt mit dem Dieter vielleicht unterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr es mit sowas auch zu tun habt. Ja, vielleicht auch mit einem Zahnarzt. Ich frage mich trotzdem, wenn es so viele tolle Produkte gibt, Kaugummi und wie heißt es, Bonbons und Zahncreme und ach, das ganze Zeugs halt. Warum gibt es trotzdem so viele Leute mit Mundgeruch? Gell? Mundgeruch entsteht ja auf ganz verschiedene Weise. Ja, wenn Knoblauch gegessen hat, vergeht er dann noch zwei Tage weg oder nach einem Tag. Ja, oder bei anderen Sachen. Aber Mundgeruch, der entwickelt sich ja irgendwie im Mund durch Bakterien und der kann für eine lange Zeit sehr unangenehm sein. Warum erzähle ich euch das? Paulus befasst sich auch mal mit Mundgeruch. Ja, ganz ernsthaft. Im Epheserbrief Kapitel 4, da heißt es, ach, Entschuldigung, ihr habt, Moment. Ja, wir mussten da was umbauen, weil es von hier vorne die Videos nicht funktioniert haben. Das war mein Mundgeruch. So, jetzt kommt der Paulus. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und notwendig ist, damit es Gnade bringen denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Faules Gerede. Es geht hier nicht um minzfrischen Atem. Es geht um eine Art geistlicher Mundgeruch. Deswegen ist es heute mein Thema, Christen mit Mundgeruch. Oder betrübt nicht den Geist. Gehört zusammen. In den letzten beiden Wochen haben wir uns angeschaut, wie der Heilige Geist wirkt an Pfingsten, ja, dass wir taub sind für das Reden Gottes, und dass es überhaupt nur möglich ist, Gott kennenzulernen und ihm zu begegnen, indem der Heilige Geist an uns wirkt. Und dann letzte Woche, ja, wie wirkt der Heilige Geist eigentlich zu unserem Leben? Ja? Wie frei und wie offen bin ich für sein Wirken, dass er in mir wirken kann und nach seinen Vorstellungen? Und jetzt kommt eine andere Seite dazu, nämlich, dass wir wohl in der Lage sind, das Wirken von Gottes Geist auszubremsen oder ihm freien Lauf zu lassen. Es betrifft vorrangig unser eigenes Leben, aber natürlich auch das Leben der Gruppe oder Gemeinde um uns herum, mit der wir zu tun haben, in der wir verankert sind. Und Paulus sagt hier, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht, anders übersetzt. Oder an anderer Stelle sagt er auch, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken bei euch, dämpft ihn nicht. Und Luther übersetzt ganz radikal, löscht den Geist nicht aus. Das ist schon relativ herb. Das heißt, es gibt Dinge, die das Wirken von Gottes Geist ausbremsen oder gar völlig zum Erliegen bringen können. In uns oder eben auch in der Gemeinde. Ja, dabei wissen wir eigentlich aus der Bibel, wir können eine Menge Mist bauen. Ja, und den Heiligen Geist stört es in Brasilien überhaupt nicht. Schauen wir mal ein bisschen drauf, was das für Dinge sind. Ein paar habe ich, drei habe ich rausgesucht, aus, auch eben aus dem Text. Und dann schauen wir, wie wir da damit umgehen, was wir da entgegenzusetzen haben. Das eine ist, dass wir den Geist Gottes nicht ernst nehmen. Gottes Geist gibt Leben und Lebendigkeit. Ja, Paulus stellt es mal so ein bisschen gegenüber. Der Buchstabe tötet, aber der Geist ist, der es lebendig macht. Oder, aber jetzt sind wir nicht länger dem Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit. Deswegen können wir durch Gott seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen, müssen es nicht mehr wie früher in Erfüllung des bloßen Buchstabens tun. Gemeint ist hier der Buchstabe des Gesetzes, also des Alten Testaments, der Tora, und gegebenenfalls der Propheten. Die Bibel berichtet ja davon, dass Jesus da damit unheimlich zu kämpfen hatte. Mit diesem Denken, so ist es und so muss es sein und für alle Zeiten. Und hier ist auch die Falle natürlich für die Gemeinde Jesu heute oder für mich persönlich, dass ich den Buchstaben, so wie er da steht, zum Gesetz erhebe. Und dann wird auch plötzlich aus dem befreienden Evangelium wird ein Regelwerk, und ein Regelwerk hat immer die Eigenschaft, sich nach vorne zu drängen gegenüber der Freiheit. Wie gesagt, Jesus, der hatte damals damit unheimlich zu kämpfen. Ich möchte euch reinnehmen kurz in eine Filmszene. Dazu kann ich schon mal wieder hier umschalten. Und zwar, ihr kennt aus der Bibel den Nikodemus. Nikodemus, wie in Johannes 3 Jesus begegnet und da wirklich Fragen hat und am Suchen ist. Und hier sehen wir eine Szene, da stehen sich Nikodemus, der Lehrer Israels, wie er genannt wird in Johannes 3, und einer seiner Schüler gegenüber. Ja, Nikodemus ist völlig aufgekratzt von dem, was er von Jesus hört und erfahren hat und überlegt, ist es der verheißene Messias? Und sein Schüler sagt, nein, das ist alles Irrlehre, das ist alles falsch. Und dann entsteht folgender Dialog. Umschalten geklappt.
Schmuel, meine Augen sind müde. Sei so gut und lies mir aus der Schriftrolle des Propheten Jesaja vor. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht unser... Und das weiter unten. Nur ein paar Zeilen. Die Stimme eines Predigers in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, ebnet in der Steppe die Straße für unseren Gott. Und? Nach wem hört sich das an?
Nach dem Ketzer Johannes.
Aber welche Ketzerei findest du in den Worten, die Jesaja ja nun mal gesagt hat?
Die Ketzerei ist, dass Johannes sich der Worte Jesajas bemächtigt hat, indem er eine spirituelle Beschreibung des allmächtigen Gottes nimmt und sie auf den physischen Nachfolger von Johannes auf Erden bezieht.
Nachfolger?
Johannes sagt, es kommt einer nach mir, der ist mächtiger als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen.
Und?
Gott hat keinen Körper, also trägt er auch keine Sandalen. Gott hat keine menschliche Gestalt. Das zu behaupten, ist Blasphemie.
Und wo steht geschrieben, Gott könne keine menschliche Gestalt annehmen?
Im 5. Buch Mose. Ihr habt keine Gestalt gesehen, als der Herr zu euch sprach auf dem Horeb.
Nur weil sie keine sahen, heißt das nicht, dass Gott keine Gestalt annehmen kann.
Zweites Buch Mose. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. So jemand müsste ja ständig sein Gesicht verstecken.
Oh, du glaubst also dem Allmächtigen. Sind Grenzen gesetzt?
Keine, die nicht aufgeschrieben stehen.
Und wenn Gott etwas täte, von dem du glaubst, es widerspräche der Tora, würdest du ihn dann auffordern, sich zu berichtigen, weil du nicht seiner Ansicht bist? Oder überdächtest du deine Interpretation der Tora?
Was tust du, wenn Gottes Handels nicht deiner Auslegung der Schrift entspricht? Böse Falle. Und das finde ich eine spannende Frage für mich immer wieder. Und ich stelle sie mir auch immer wieder. Ist das, wie ich die Dinge sehe und verstehe, ist das eigentlich das, wie es gemeint ist? Gestehe ich Gott zu, frei in meinem Leben zu wirken? Oder darf er durch seinen Geist nur so wirken, wie es meinen Vorstellungen entspricht? und meinen theologischen Vorgaben. Weil darum geht es ja letztendlich bei Auslegung, dass ich einer Gedankenlinie folge. Es ist dann immer leicht zu zeigen in die Bibel, ja, damals die Pharisäer und so weiter, die haben es halt nicht verstanden. Das ist schon richtig, das hilft mir aber nicht, dass die nicht verstanden haben. Die Frage ist, verstehe ich es? Wer kontrolliert wen? Das ist die Frage. Damit komme ich zum Zweiten. Ja, wie betrüben wir den Geist, wenn wir uns zu wichtig nehmen? Korintherbrief lesen wir von einer Gemeinde, die ist ganz begeistert. Richtig begeistert von dem, was Gott tut. Und zwar bei ihnen. Und es war eine heiße Diskussion, welche Gaben sind die wichtigsten, wer ist der bedeutendste und so weiter. Was muss man besonders betonen? Und da wurden die Gaben, die sie hatten, und die Leute, die sie entsprechend hatten, dann ganz so stark in den Vordergrund geschoben, dass eigentlich das Wesentliche vergessen wurde. Teilweise ging es wohl auch recht wild zu, aber Paulus geht erstmal her und sagt, stellt den Kern her und sagt, Leute, guckt mal, worauf kommt es eigentlich an? Und er kommt auf drei Punkte, sagt Glaube, Hoffnung, Liebe. Und sagt dann auch, die Liebe ist die größte, aber sagt, das ist eigentlich der Kern der Botschaft. Und das drumherum, das ist das Beiwerk, um die Gläubigen zu bestätigen und um sie zu stärken. Ja, das findet man an vielen Stellen im Neuen Testament, sagt auch schon Jesus, die Zeichen, die denen, die glauben, folgen werden sind. Und da kommen auch so ein paar Dinge. Und was der Paulus dann hier einfach macht, sagt, Leute, ich empfehle euch eine Gemeindeordnung, ja, dass das Ganze ein bisschen sortiert ist, aber stellt das in den Vordergrund, Glaube, Hoffnung, Liebe und das andere in einem geordneten Rahmen und dann ist es gut. Weil das Ergebnis, wenn Dinge, ja, also, die mich stolz machen, Gaben, ja, da kann man ja den Stolz entwickeln oder sonst irgendwas, wenn das in den Vordergrund rückt, führt es automatisch früher oder später zu Streit. Und Streit führt ganz oft zu Trennung. Weil wenn es nicht nach dem geht, wie ich mir das vorstelle, ist leider oft so, dann werde ich sauer, dann werde ich wütend. Ja, ich gehe in eine andere Gemeinde oder, wie es leider eben auch immer wieder passiert, ich schmeiße den ganzen christlichen Kram hin. Paulus sagt in dem Text, den ich gerade vorher gelesen habe, wenn man da weiterliest, alle Bitterkeit und Grimm, Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Dies auf mich oder meine von Gott gegebenen Fähigkeiten zu sehen, schafft mehr Unruhe und Zwist als vieles andere. Und leider ist es so, dass diese Zwistigkeiten die Gemeinde Jesu seit 2000 Jahren trennen. Das ist nichts Neues. Der Paulus war sogar selber an dem Punkt. Ja, der eine oder andere kennt die Geschichte. Der Barnabas und der Paulus waren ja bei der ersten Missionsreise zusammen und der Neffe vom jetzt passiert? Okay. Technik. Heute ist irgendwie der Wurm. Aber ist egal, Würmer sind auch gut. Brauchen wir zum Fischen. Wir wollen ja Menschenfischer sein, also. So, wo war ich? Ach ja, genau. Der Barnabas, der hat seinen Neffen dabei, Johannes Markus hieß der, und der hat irgendwann keine Energie mehr und ist abgereist, hat die zwei. Also, er sollte bei der zweiten Reise wieder, und er sagt, Barnabas sagt, nehmen wir den Johannes, wir nehmen ich wieder mit, den Paulus, der geht nimmer mit. Der hat uns einmal im Stich gelassen, gibt es nicht. Und da steht drin, dann gerieten sie so in Streit miteinander, dass sie sich voneinander trennten. Ja, also selbst Paulus, der in vielem großes Vorbild ist, ist hier an diesem Punkt auch mal über die Hutschnur. Später haben sie sich wieder versöhnt, da ging ein paar Jahre und dann haben sie wieder, war alles okay. Aber die Geschichte ist halt. So ein Ding, das muss seit Jahrhunderten seit Jahrtausenden dafür herhalten. Immer wenn es Spaltung und Trennung gibt, kann man die Geschichte herbeizerren und sagen, wieso, der Paulus war auch nicht besser. Oder dem Paulus ging es auch so. Wo ich dann immer denke, ist das eine Rechtfertigung, nur weil ein anderer einen Fehler gemacht hat, kann ich denselben Blödsinn machen? Ja, das ist irgendwie, das ist so ein bisschen Kindergarten-Argumentation, finde ich. Und das führt mich aber zum dritten Gedanken, ja, nämlich der Frage, wie gehen wir eigentlich mit anderen um? Und dann sind wir wieder beim Mundgeruch, beim faulen Geschwätz. Ja, da könnte man jetzt relativ viel drüber reden, über Lästern, schlecht über andere reden und so weiter. Und das ist auch ein wichtiges Thema, ja, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, in meinem Alltag, wie rede ich eigentlich über meinen Nachbarn, über jemand aus der Gemeinde und so weiter. Was sage ich dem? Was sage ich über den gegenüber anderen? Ja? Es gibt ja auch gutes Übereinanderreden, ja? Aber das Böswillige, das, was Dinge kaputt macht, ja? Das, was anderen in ein schlechtes Licht stellt, das ist immer das Problematische. Und ich glaube, da wissen wir alle, wovon wir reden. Ja, das ist ein Punkt, da kommen wir einfach immer mal wieder dran. Aber ich möchte es auf einer bisschen anderen Ebene heute mal betrachten. Halt, falsche Bedienung. Wer hat das schon mal gesehen? Die deutsche Version, ich habe nur die englische gefunden. Ja. Vom Minus zum Plus nannte sich die Aktion, war, wenn ich es richtig weiß, 1995. Der Gedanke war, das Evangelium in jedes Haus zu bringen. Dafür wurde dieses Heft in jeden Haushalt in Deutschland möglichst verteilt, teilweise per Post verschickt oder man konnte sich als Gemeinde registrieren lassen und da mitmachen. Also wir hatten uns damals, wir hatten zwei Pfarrer, einer hat die Gemeinde registriert und dann sind wir von den Hauskreisen rumgegangen und haben das in die zweieinhalb, ich weiß nicht, wie viele Haushalte es waren, verteilt im Ort. Und dann war das Prozedere so, du konntest, hinter gab es eine Antwortkarte, die konntest du einschicken und wenn eine Gemeinde registriert war, also derjenige hat ein Heft bekommen, das hieß dann für immer im Plus. Und wenn eine Gemeinde wie wir registriert war, dann wurde dem empfohlen, guck mal, der in deiner Nachbarschaft ist eine Gemeinde, geh doch da mal hin. Das war die Idee. Etliche Jahre später gab es was anderes. Und dann war eben die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte war, es hat kaum einer mitgemacht. Ja, das ist ganz viele, weil da stand ein Name drauf, steht hier auch drauf, mit dem haben ganz viele Schwierigkeiten. Ja, wenn das von dem kommt, weiß man nicht, ob es richtig Evangelium ist. Die eine haben gesagt, ja, weil das ein freies Werk ist, haben wir uns als Kirche, haben uns nicht eingeschlossen gefühlt. Die haben einfach den Brief nicht gelesen, die Einladung, aber egal. Und so weiter. Also es wurde ganz viel getan, dass das alles falsch ist. Das war ganz schlichtes, reines Evangelium. Ich habe das Heft noch irgendwo, ich war nur zu faul zum Suchen und habe es deswegen aus dem Internet runtergeladen. Das war reinstes Evangelium. Ja, da ging es nur lediglich um die Geschichte, dass du sündig bist und Jesus kam, um dich zu retten und so weiter. Das, was wir auch regelmäßig verkündigen. Ein paar Jahre später gab es eine Aktion. Bernhard Langer sagt dem einen oder anderen was, der Golfspieler. Waren riesige Plakate in Deutschland verklebt. Und man konnte da anrufen, Telefonnummer und konnte ein Neues Testament bestellen. Und auch eben eine Antwortkarte zum Reagieren oder so. Dann hinten drin. Und da war sofort eine riesenbreite Front in Deutschland. Das konnte man auch überall in den kirchlichen Pressen und so weiter dann lesen. Ja, das ist wir müssen was tun gegen die Amerikanisierung unseres Evangeliums und unserer Gemeinden. Ja? Und jetzt haben wir vielleicht eine der weltweit größten missionarischen Projekte gerade am Laufen. Ja, das ist die Filmszene, die ich euch gerade gezeigt habe, The Chosen, die gerade produziert wird. Und es ist erschreckend, wie viel Christen in der Lage sind, Dreck irgendwo zu sammeln und zu schmeißen. Das ist total interessant. Ja, egal wo du hinguckst, also ich war auf katholischen Zeiten, auf evangelischen, bei IDEA und sonst irgendwas. Und da, was da ausgegraben ist, ist so unterste Journalistenschublade. Und teilweise, wenn du es liest, wenn ich nichts finde, dann wird was konstruiert. Warum erzähle ich euch das? Ja? Der Punkt ist es, das ist faules Geschwätz im Quadrat. Der Punkt ist es, das fällt zum Teil viel weniger auf, weil es findet nicht auf dieser zwischenmenschlichen Ebene statt. Die Tragödie bei der ganzen Geschichte, finde ich, seit Jahrzehnten beten Christen, also was ich eben als Zeitraum denken kann, um Erweckung. Und Gott schiebt seit Jahrzehnten in Deutschland den Gemeinden evangelistische Möglichkeit mehr oder weniger dahin, wo der Hintern sein anständige Namen, der Rücken sein anständige Namen verliert. Also es wird uns auf dem Silbertablett präsentiert und Christen haben nichts Besseres zu tun, als es schlecht zu machen, anderen den echten Glauben abzusprechen und das einzig wahre Evangelium zu predigen. Die falschen Propheten sind immer die anderen. Und ich könnte euch da, ich hatte noch ganz viele Beispiele, also ich könnte euch die ganze Predigt damit mit Beispielen, es ist echt erschreckend. Aber es geht nicht um die Beispiele, sondern es geht um das Handeln, es geht um das faule Geschwätz. Der Heilige Geist stößt etwas an und statt die Chance zu ergreifen, sucht die Gemeinde Jesu Gründe lieber, warum ist das jetzt falsch? Und manchmal ist es echt so hanebüchen, dass du denkst, was haben die für ein Problem? Und um sowas geht's Paulus, wenn er drum spricht, vom Betrüben, von dem Heiligen Geist, von dem faulen Geschwätz, das einfach nur schadet und niemandem hilft. Betrübt nicht, dämpft nicht, löscht nicht aus. Wie komme ich jetzt da raus? Was machen wir da draus? Wie verändere ich den Mundgeruch, das faule Geschwätz? Wie nehme ich mich zurück und meine Sicht der Dinge, die ja wahr sind für mich? Und wie nehme ich Gottes Handeln ernst? Leider gibt es hier kein Bonbon und kein Mundwasser. Ich habe zumindest so keins gefunden. Wir wissen ja auch, solche Produkte, die Wirkung ist immer zeitlich nur sehr begrenzt. Da, wenn sich Mundgeruch dauerhaft verändern soll, dann muss sich die Bakterienzusammensetzung in meinem Mund verändern. So habe ich das zumindest verstanden. Paulus macht einen ganz anderen Vorschlag. Paulus sagt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ja, ändert eure innere Einstellung. Eine Antwort, die wir da so relativ gerne hören, ist, ja, lies die Bibel und richte dich auf Jesus aus. Ist ja nicht falsch. Es hört sich auch super an. Machen wir. Die Schwierigkeit dabei ist, jeder versteht was anderes darunter und das Ergebnis ist, wir machen weiter wie bisher. Denn ich lese die Bibel ja weiterhin genau durch die Brille, durch die ich sie immer lese. Und ich sehe Gemeinde und Reich Gottes so, wie ich es schon immer gesehen habe und ich schaue auf Jesus, wie ich es schon immer tue. Sinn verändert bedeutet aber etwas anderes. Sinn verändern heißt einen neuen Standpunkt einnehmen. Nur dadurch bekomme ich eine neue Perspektive. Also zum Beispiel mal, ich habe jetzt einfach nur Beispiel, mal eine Bibelauslegung zuhören, die nicht nach meinen Vorstellungen ist erstmal. Einfach mal hören, was sagt der andere eigentlich. Oder mal ein ganzes biblisches Buch einfach nur durchlesen, ohne an irgendwelchen Wörtern oder Sätzen hängen zu bleiben. Einfach nur durch. Ja, kann ja mit was Kurzem anfangen, mit dem Judasbrief. Einfachste ist immer erstmal Evangelium. Einfach mal Markus, Johannes, Lukas durchlesen, also in 2 Stunden durch und einfach mal einen Überblick bekommen. Ja, eine Offenheit für Veränderung und für was Neues in meinem Leben. Ja, dass ich Gott die Möglichkeit gebe, wirk du. Ja, ich finde den Jesaja immer unheimlich, also die Geschichte von Jesaja unheimlich beeindruckend. Ja, wenn man sich biblische Berufungen so anguckt, da wird bei relativ vielen, gerade im Alten Testament, wird rundherum diskutiert. Jona hat versucht abzuhauen, der Jeremia sagt, ich bin zu jung, und der Mose hat gemeint, ich kann nicht reden. Ja. Was sagt der Jesaja? Als Gott fragt, wer will mein Bote sein? Hier bin ich, sende mich. Das ist doch mal ein Pfund. Also offen zu sein, nimm ich. Die Filmszene von vorhin, die hat noch einen interessanten Abschluss.
Ich will nicht in einer dunklen Vergangenheit leben, in der Gott nichts Neues tun kann.
Du etwa? Wieso beschäftigst du dich damit? Gott gab uns sein Gesetz und wir müssen es befolgen.
Warum denn nicht beides? Auf die althergebrachten Straßen blicken, wo ein guter Weg war, und diesen beschreiten, wie Jeremia sagt. Und doch unsere Augen offen halten für Erstaunliches und das Unerwartete. Können wir uns darauf einigen?
Das finde ich einen interessanten Satz, wie er der Jesaja zitiert. Auf den bewährten Wegen bleiben und die Augen offen halten für Erstaunliches und Unerwartetes, für Neues. Das finde ich wunderbar beschrieben. Was hält Gott für mich bereit? Was hält er für uns bereit? Ja, was für Möglichkeiten bietet er uns? Und was hat er mir zu sagen? Und vor allem, wie sieht er diese Welt? Wie sieht er die Gemeinde weltweit und wie sieht er die Gemeinde nebenan? Bekannte und bewährte Wege dürfen wir nicht verachten. Ja? Und ich rede jetzt nicht von den bekannten, bewährten Wegen der letzten 20 Jahre. Kirchengeschichte ist 2000 Jahre alt. Ja? Und wenn wir gucken, auf was wir zum Teil bauen, dann ist es uralt. Das apostolische Glaubensbekenntnis zum Beispiel ist 1200 Jahre ungefähr alt. Ja? Sprechen wir heute noch. Ja, weil die sich da einen Kopf gemacht haben, die haben sich was überlegt, da ist was Gescheites dabei. Also hoffen wir. Ja. Aber egal wie lange der Weg und der Weg, der hinter uns liegt, ist, die Perspektive muss nach vorne sein. Weil das Ziel ist meistens nicht hinten. Jesus wartet am Ziel und nicht am Start. Und der Weg zum Ziel, da ist vieles noch offen. Da hat Gott noch ganz, ganz viel Spielraum. Erneuerung eures Sinnes bedeutet aber auch, nicht darauf zu schauen, was andere angeblich falsch machen. Ja? Das liegt uns ganz gut, weil das tut nicht weh. Schau mal, was die Kirche, was der Staat oder diese Person oder völlig wurscht eigentlich wäre oder diese Gruppierung, die da jetzt demonstriert oder sonst irgendwas, die falsch machen. Der Punkt ist es, wenn es um uns, unsere Beziehung zu Gott, um das Wirken von Gottes Geist in uns geht, dann ist es völlig uninteressant, was woanders schief läuft. Klar, man kann aus dem einen oder anderen lernen, wie vorher bei dem Paulus sage, ja, wenn der Paulus das gemacht hat, muss ich es ja nicht nachmachen und mich zerstreiten, wenn es denn so einfach wäre. Interessant ist, was wir sagen, was wir denken und was wir tun. Dass wir auf Jesus setzen und unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Und gerade Jesus macht den Menschen um sich herum immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, sich und die Menschen anders zu betrachten. Ja, also wenn man diese ganzen Geschichte anguckt, wem Jesus begegnet ist, ja, der Frau, die gesteinigt werden soll. Ja, viele dieser Geschichten kennen wir ja. Ja, den Pharisäern, den Zöllnern. Er guckt Menschen erstmal anders an. Die Perspektive, die sollte sich auf Chancen richten und auf Gelegenheiten, die sich uns bieten. Schlechten Geruch loswerden, also den Sinn verändern, ist aber auch harte Arbeit. Das tut sich nicht von alleine. Natürlich stehen wir nicht alleine da. Ja, das ist immer das Gute bei dieser Geschichte. Ja, ich habe letzte Woche das zitiert, wo Jesus sagt, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ja, wir haben den Heiligen Geist. Aber was da steht, heißt, ich schicke euch einen Helfer, einen Beistand, einen, der euch tröstet, einen, der euch unterstützt. Ich schicke euch keinen, der die Arbeit für euch macht. Ich muss selbst aktiv werden und daran arbeiten. Mein Sinn ändert sich nicht, indem ich die Hände und den Schoß lege und sage, mach du mal. Wenn ich jemandem helfen oder beistehe, dann ist der andere immer noch der Akteur. Umgekehrt auch, wenn mir jemand hilft oder beisteht. Es klingt ganz gut, wenn ich frage, ja, ich studiere die Bibel und bete, das ist auch gut und richtig, sag ja nicht einer, ich etwas anderes sagt, und dann aber sag, und dann verändere mich. Klar arbeitet Gott an uns. Aber er hat uns auch nicht gesagt, dass wir uns auf die fromme, faule Haut legen wollen. Gott, mach mal, verändere mich. Nein, er hat gesagt, die Bibel sagt, verändert euren Sinn. Ja, werdet selber aktiv. Sich verändern, das muss man auch wollen. Und deswegen sind wir aufgefordert, dieses Umdenken, dieses Neudenken und auch die Offenheit aktiv voranzutreiben. Als weitere und letzte Unterstützung, ich würde es als die letzte Unterstützung sehen, haben wir dann die Gemeinde. Ja, hier können wir am direktesten aktiv werden und uns unterstützen. Ist doch mal eine Idee, 2 Wochen darauf zu achten, immer wenn wir uns begegnen, darauf zu achten, was wir sagen über andere und einander darauf zu hinweisen, wenn wir negativ über irgendjemand oder irgendetwas reden. In Epheser ist der Nachsatz, nach dem faulen Geschlecht, da steht ja ein Sondern dahinter, da ist dieses Sinn erneuern drin. Redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist. Ja, also, und damit es der Gnade, es Gnade bringe denen, die es hören. Das ist der Gedanke dabei. Rede das, was erbaut, was notwendig ist, was denen hilft. Gnade heißt in diesem Fall auch Errettung denen, die es hören. Soweit mal. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, was wir sagen und tun, das verrät uns ganz oft. Und wir sind darauf angewiesen, wir brauchen deinen Geist, der uns die Fehler im System auch aufzeigt. Wir brauchen es, dass wir uns verändern wollen. Und dass wir es dann auch mit deinem Geist zusammen tun. Hilf du uns als Gemeinschaft, hilfst du uns als Einzelne. Deck du die Fehler auf in uns und lass du uns erkennen. Und hilf, dass wir nützlich sind in deinem Reich und nicht hinderlich. Dass nicht das, was wir sagen, reden und tun, ja, rückwärts gewandt, also weggewandt ist von dir, sondern dass es immer zu dir hinweist und hilfreich ist zu dir, dass es denen Gnade bringt, die es hören.